Frau Feldkamp, bitte.
War ja jetzt eine richtige Überraschung. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Stärkung der Stadtteile unserer Stadt Osnabrück ist ein Ziel, das alle politischen Kräfte eint. So ist es in den Wahlprogrammen aller Parteien nachzulesen und so konnten wir es auch in den Haushaltsberatungen erleben. Eine gute Infrastruktur in den Stadtteilen prägt das soziale Miteinander und die Lebensqualität vor Ort. Sie bedeutet auch, den Menschen Räume zu geben, in denen sie sich entfalten, begegnen und zusammenwachsen können. Beispielhaft möchte ich über den Stadtteil Pier sprechen.
Zufall.
Zufall jetzt, wirklich. Der Piesberger Sportverein e.V. hält das sportliche Angebot im Stadtteil mit großem ehrenamtlichen Engagement hoch. Allerdings kommt es immer wieder zu terminlichen Engpässen, weil die städtische Sporthalle, ich sag nochmal das Baujahr 72, zuerst den schulischen Bedarf der Ganztagsgrundschule abdecken muss. Die Folge, das sportliche Angebot, insbesondere für Senioren, Eltern, Kindgruppen und Vereine, schrumpft und es muss ausgewichen werden in die anderen Stadtteile und sogar in den Landkreis. Der Verein ist auf uns zugekommen und hat uns eine realisierbare Vision für die Zukunft vorgestellt. Die Sanierung des vereinseigenen Vereinsgebäudes und die Erweiterung dieses Gebäudes um einen Gymnastikraum, sodass eine nutzbare Alternative zur Sporthalle geschaffen wird. Deutlich geworden ist wieder das außergewöhnliche Engagement der ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger. Mit großem Einsatz setzen sie sich die Verantwortlichen für ihre über 930 Mitglieder ein. Eine Leistung, die Respekt, Anerkennung und Unterstützung verdient. Und heute liegt uns der erste Schritt in die Zukunft vor. 120.000 Euro für Planungskosten zur Sanierung und Erweiterung des Vereinsgebäudes werden wir heute verabschieden. Dieses ist ein klares Signal. Wir meinen es ernst mit der Förderung unserer Stadtteile. Und ganz konkret, hier geht es um Begegnung, Gesundheit, Bewegung und darum, einen wichtigen Ankerpunkt im Stadtteil zu stärken. Aber die Entscheidung heute ist auch ein Versprechen für morgen. Der Verein und die Menschen im Stadtteil müssen darauf vertrauen können, dass wir das Projekt im nächsten Jahr mit der Umsetzung der Sanierung und des Erweiterungsbaus fortführen. Vielen Dank, dass Sie sich unserem Vorstoß anschließen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir die Infrastruktur unserer Stadtteile im Blick behalten und die Wertschätzung des Ehrenamtes in dieser Stadt hochhalten. Denn die Stärkung der Stadtteile ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine Investition in das, was Osnabrück ausmacht. Starke, lebendige und vernetzte Gemeinschaften aller Altersgruppen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Herr Alfering, bitte. Und danach Herr Mierke.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der heutige Haushalt, den wir hier verabschieden werden, ist ein Spagat zwischen finanziellem Verantwortungsbewusstsein, Zukunftsorientierung, aber auch Teilhabe für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Auf der einen Seite stehen Investitionen etwa in Kitas, zum Beispiel in der Wüste oder in Sutthausen oder auch in das Thema bezahlbarer Wohnraum. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft VIO ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben tolle Projekte, etwa im Landwehrviertel oder auch in der Eversheide. Das Ziel 1.000 Wohnungen, unabhängig jetzt erst einmal von der Frage, was das am Ende kosten wird, hat dieser Rat mit diesem Haushalt, den wir heute verabschieden werden, tatsächlich wieder bestätigt und wieder bekräftigt. Das ist ein wichtiges Zeichen in unserer Stadtgesellschaft. Wir stellen zudem wichtige Gelder für das Klinikum Osnabrück zur Verfügung. Das Klinikum Osnabrück ist der Gesundheitsdienstleister, der hier in der Region Osnabrück für den Menschen eine Gesundheitsversorgung tatsächlich zur Verfügung stellt, die auch, ich sag mal, mit dem zweiten Dienstleister, den wir ja haben, nämlich den Nils-Stiensen-Kliniken zusammen, ein ganz, ganz großer Pluspunkt für unsere Stadtgesellschaft und für den Landkreis auch ist. Und wir wollen, dass dieses Klinikum in kommunaler Trägerschaft auch zukünftig existiert. Deswegen stellen wir auch, wenn ein bisschen zähneknirschend, heute Gelder zur Verfügung durch den Haushalt. Und da war die Begeisterung schon mal größer. Super, du bist Montag da, gut dann. Wir haben Kulturinvestitionen, wir haben eine ganze Reihe von Mehrbedarfen durchgewunken, obwohl wir eine so angespannte finanzielle Situation in unserem Haushalt haben. Denn das Thema Kultur ist ein ganz wichtiges. Eine Stadt lebt davon, dass Kultur in ihr stattfindet. Wir werden gleich noch in den Redebeiträgen einige spezielle Projekte hören, die tatsächlich auch in diesem Haushalt vorhanden sind. Und ich finde, wir müssen uns Kultur leisten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, genauso wie es die Themen Schulen und Sport sind. Ich könnte jetzt Einzelheiten aufzählen, aber ich habe nur 3 Minuten. Dementsprechend lasse ich es. Schulen und Sport sind wichtig. Bushaltestellen werden barrierefrei gestaltet. Und trotz allem müssen wir dabei auf der anderen Seite die Finanzen in unserer Stadt im Blick behalten. Grundvoraussetzung für die Finanzierbarkeit vieler dieser Projekte ist eine starke Wirtschaft in unserer Stadt. Und wir alle wissen, was zurzeit bei Volkswagen Osnabrück in der Diskussion ist. Wir alle haben gesehen, was bei Leisefer passiert ist. Wir wissen, wie es um KME in der Vergangenheit immer mal wieder stand. Gerade erst haben wir die Information bekommen, dass das Autohaus Schiermeier Osnabrück verlässt. Das alles sind Zeichen, die uns zeigen sollten, die Wirtschaft finanziert einen Großteil dieses Haushalts. Die Wirtschaft müssen wir stärken in Osnabrück. Wir müssen ein guter und wichtiger Wirtschaftsstandort sein, in der wir der Wirtschaft tatsächlich die Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir in dieser Stadt tatsächlich viele unserer Projekte umsetzen können. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass wir mit diesem Haushalt überall dort, wo wir den Menschen nützen können, auch investieren. Aber überall dort, wo wir keinen Nutzen sehen, sparen wir das Geld. Denn wir müssen verantwortungsvoll mit den Geldern, die uns zur Verfügung stehen,
kommen Sie bitte umgehen. Zum Schluss.
Und deswegen möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass wir heute diesen Haushalt gemeinsam verabschieden werden.
Herzlichen Dank. Herr Mierke, bitte.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aufgrund der begrenzten Redezeit will ich mich nicht mit einer langen Vorrede aufhalten. Ich frage Sie, kaufen Sie sich einen neuen Wagen, wenn Ihr Gebrauchter noch läuft und Sie aber überschuldet wären? Verzichten Sie auf Rückzahlung von Forderungen gegenüber Ihren Schuldnern, wenn Sie selber überschuldet sind, wie die Stadt beim VfL? Investieren Sie in Immobilien und Grundstücke und verschulden sich auf Kosten Ihrer Kinder, ohne zu wissen, wie die Kreditzinsen und die Tilgung der Kaufsumme beglichen werden können, wie die Stadt für den VfL? Was ich sagen will, ohne die obigen Beispiele weiter auszuführen. Wir müssen mit den uns zur Verfügung stehenden städtischen Finanzen so haushalten, als wenn es unser eigenes Geld wäre. Aber genau gegenteilige Entscheidungen werden von den Grünen, der SPD, Volt und der CDU während der Haushaltsberatung und heute zur Verabschiedung des Haushaltes beschlossen. Wir alle tragen die Verantwortung, hier und heute keine Beschlüsse zu fassen, die das Gemeinwohl unserer Bürger belastet und sogar gefährdet. Damit meine ich zum Beispiel die Bebauung der grünen Finger, die Verschwendung von Steuergeldern und die fehlende Bereitschaft, auch Nein zu sagen, wenn Forderungen an uns herangetragen werden, die wir uns aufgrund der desaströsen Haushaltslage nicht leisten können. Viele Wünsche, besonders aus dem Bereich sozialer und ehrenamtlicher Institutionen sowie kulturellen Trägern, sind verständlich, nachvollziehbar und begründet. Doch diese können leider bei einer städtischen Verschuldung von über 700 Millionen Euro nicht zusätzlich von uns erfüllt werden. Eines möchte ich ganz klar betonen für die FDP-UWG-Gruppe. An der Bildung unserer Kinder darf nicht gespart werden. Sie sind unsere Zukunft und Investitionen in Bildung sind Investitionen in diese Zukunft. Wichtig ist es uns deshalb, dass Kürzungen bei den Schulen unterbleiben. Unsere Kinder und Enkelkinder verbringen den Großteil eines Tages in schulischen Einrichtungen. Deshalb muss unser Augenmerk auf saubere Toiletten, auf digitale Klassenzimmer und gute Außenbereichen gerichtet sein. Dass die Montessori- und Anne-Frank-Schule neu gebaut werden müssen, steht außer Frage. Wir schätzen die Arbeit der beiden Schulen sehr. Wir haben uns auch immer für einen gemeinsamen Standort für beide Schulen ausgesprochen. Genauso haben wir als FDP-UWG-Gruppe auch immer vertreten, dass die grünen Finger in Osnabrück nicht angetastet werden dürfen. Um die klimatischen Bedingungen für die Osnabrücker Bevölkerung nicht noch weiter zu verschlechtern. Jetzt will aber die Verwaltung diese beiden Schulen mitten in dem so wichtigen grünen Finger am Friedensweg bebauen. Damit treten sie die besondere Bedeutung der grünen Finger für die klimatisierte und nachhaltige Stadt mit Füßen. Ich komme zum Schluss. An der Planung für das Gebiet, dort ein Naherholungsgebiet mit einem See zu verwirklichen, werden in die Schublade gelegt. Das ist ein Schlag gegen den Klimaschutz. Ohne Frage brauchen
Ihre
wir als
Redezeit Standort. Ist um, Herr Mierke.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir als FDP-UWG-Gruppe lehnen diesen Haushalt ab. Danke.
Frau Jakobsen, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Jahr haben wir uns intensiv beschäftigt mit der Situation in der südlichen Innenstadt. Schlagworte waren mangelnde Sicherheit, nonkonforme und verstörende Verhaltensweisen und auch erhöhte Kriminalität. Aber aus einem anderen Blickwinkel sehen wir an Orten wie der Johannesstraße Menschen in existenziellen Problemlagen. Wir sehen Leid, Verelendung und Armut. Menschen, die unter Suchtproblemen leiden, unter psychischen Erkrankungen und Traumatisierungen. Auch viele Obdachlose suchen diesen stark frequentierten Raum auf. Sie gehören zu den ärmsten, den am meisten ausgegrenzten und gefährdetsten Menschen. Wie wir alle brauchen auch sie Treffpunkte im öffentlichen Raum. Auch sie wollen ihre sozialen Beziehungen leben, nicht allein sein. Viele haben gar keinen anderen Ort. Selbstverständlich mussten und müssen Lösungen für Konflikte zwischen der Szene, Anwohnerinnen und Passantinnen gefunden werden. Dafür haben wir als Rat auch restriktive Maßnahmen beschlossen. Aber viele von uns hatten Bauchschmerzen, Obdachlose und suchtkranke Menschen zu kriminalisieren und letztendlich zu vertreiben. Denn sie werden ja mit ihren Problemen nicht verschwinden. Sie gehören zu unserer Stadtgesellschaft und verdienen respektvollen Umgang, Solidarität und Fürsorge. Unsere Antwort ist eine menschenwürdige und gestaltende Sozialpolitik. Davon ist auch der heute zu beschließende Haushalt geprägt, mit dem wir die soziale Infrastruktur in Osnabrück erhalten und gezielt stärken. Wir schaffen eine weitere Streetwork-Stelle für die mobile Jugendarbeit in der südlichen Innenstadt. Wir geben dem Quartiersmanager im Johannesquartier als Ansprechpartner, Kümmerer und Vernetzer eine verlässliche Perspektive. Wir halten die Finanzierung der Suchthilfe stabil. Wir kommen mit der Umsetzung unseres Konzepts Wohnungslosigkeit große Schritte voran. Die ersten Wohnungen für Obdachlose, Housing First, werden im Sommer fertiggestellt. Wir sehen Migration nicht als Problem, sondern als Chance. Und wir wollen die Einwanderung positiv gestalten. Deshalb unterstützen wir die Arbeit der Flüchtlingssozialarbeit und ganz aktiv den Wandel der Ausländerbehörde zu einer Willkommensbehörde. In diesem Zusammenhang freuen wir uns über die zugesagten Fördermittel des Bundes und unterstützen die neue Stelle zur Verbesserung der Arbeitsabläufe.
Ihre Redezeit ist gleich vorbei.
Ein Satz noch, Herr Vorsitzender. Schließlich, wir führen unsere Patenschaft für das Seenotrettungsschiff CI-4 fort und setzen damit als Friedensstadt ein Zeichen für Menschenrechte, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Dankeschön.
Dankeschön. Dann kommt jetzt als nächstes Frau Knabenschuh und dann Herr Schlatterhund.
Herr Vorsitzender, liebe Frau nicht anwesend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch in diesem Jahr, wie schon in einigen Jahren zuvor, haben wir uns in den Haushaltsschwerpunkten klar für Investitionen in Bildung und Sport entschieden. In diesem Jahr steht das Sonderbudget für kurzfristige Sanierung an den BBS mit 500.000, erweiterte Schwimmzeiten für Grundschulen mit 20.000, die Erhöhung der Schulbudgets für Grundschulen mit 160.000, und so weiter auf dem Plan. Die Zahlen wurden eben schon genannt. Nachdem wir in den vergangenen Jahren gewaltige Summen in unsere Gymnasien und Oberschulen investiert haben und auch immer noch investieren, haben wir inzwischen auch alle unsere Grundschulen in Ganztagsbetrieb überführt. Und auch das gab es nicht zum Nulltarif. Darüber hinaus bringen wir heute noch den Förderschulcampus für die Montessori- und die Anne-Frank-Schule auf den Weg. An dieser Stelle, liebe Prediger von der FDP und UWG, hier wäre Ihre Chance gewesen, sich für Bildung einzusetzen, Prioritäten zu setzen und die Zusammenarbeit, die intensive Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis zu honorieren. Schade. Bei der letzten Begehung unserer BBSen haben wir uns ein Bild von deren Zustand machen können. und haben einen immensen Sanierungsstau wahrnehmen müssen. Das steht im krassen Unterschied zu den Ausbildungsstätten in der Wirtschaft und im Handwerk. Da gibt es zum Beispiel Südfenster, die nicht beschattet werden können. Es gibt Teppichböden, die sind so alt, dass man befürchten muss, dass die aktiv am Unterricht teilnehmen. Einfach nur eklig. Was es nicht gibt, sind energetische Isolierung, Akustikdecken, vernünftige Serverlösungen, teilweise sogar Toiletten. Es ist unzumutbar, dass es dreistöckige Schulgebäude mit 12 Klassen gibt, die keine einzige Toilette aufweisen. Selbstverständlich nehmen die Unternehmen, die ihre Auszubildenden an unsere BBSen schicken, das alles auch wahr. Es ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn das als mangelnde Wertschätzung der Wirtschaft interpretiert wird. Keine Stadt kann sich das leisten. Und das wollen auch wir nicht. Alle nicht. Und nicht nur deshalb sind wir auf dem richtigen Weg und werden die Berufsbildung intensiv unterstützen. Zum Schluss möchte auch ich mich bedanken, allerdings in diesem Falle bei den Schulpolitikern. Wir haben viel über die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplans gehört, wie gut das geklappt hat. Bei uns in der Schulpolitik ist das die Regel. Und deshalb nochmal herzlichen Dank an alle Schulpolitiker. Und in unserem Falle schließt das auch die Verwaltung mit ein. Auch hier herzlichen Dank.
Dankeschön. Herr Schlatterbund, bitte.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kalter hat vorhin gesagt, bei der Einbringung des Haushaltes, da fühlte er sich machtlos. Das kann ich sehr gut verstehen. Und unsere Aufgabe war es ja dann, sowohl für die Verwaltung als auch für die Politik, zu schauen, wie wir irgendwie konsolidieren können. Sie hatten genau vor 3 Monaten an dieser Stelle dann bereits ein kulturpolitisches Streichkonzert für das kulturpolitische Streichkonzert, was jetzt hier anstand, eine Konsolidierungspartitur geschrieben oder verfasst. Und das ist die Kulturförder- und Tourismusabgabe, die vorhin von Herrn Kreide schon angesprochen wurde. Ich möchte noch mal betonen, diese sogenannte Bettensteuer ist keine Steuer, die die Osnabrückerinnen und Osnabrücker bezahlen, sondern es ist die Bettensteuer, die von den Gästen entrichtet werden, so wie wir das, wenn wir woanders sind, meistens mittlerweile auch zu tun haben. Wir haben dann auf Ihren Wunsch hin klärende Gespräche geführt mit der Hotellerie. Die waren sehr konstruktiv. Wir haben Gespräche geführt mit der Kulturszene, die natürlich große Sorge hatte, dass mit der Konsolidierung auch gemeint wird, dass sie ihre Arbeit nicht mehr fortsetzen können. Wir haben aber auch gelernt von den Erfahrungen in anderen Städten, wie dort mit einer Bettensteuer oder wie man sie nennen möchte, umgegangen wird. Die Hotellerie in Osnabrück weiß, dass diese Bettensteuer kommen wird. Das ist sowohl im Rundfunk als in der Presse also auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Und die Verwaltung wird in Balde einen Satzungsentwurf vorschlagen, über den wir dann sicherlich auch noch zu beraten haben. Und wir haben auch schon verabredet, dass wir am 21. Januar eine erneute Runde mit den Vertretern aus Hotellerie und Übernachtungsgewerbe führen werden, um sie über einen Zwischenstand zu informieren. Ich sage nochmal, wir sorgen mit dieser Maßnahme für den Kulturerhalt, ohne eine Belastung der Bürgerinnen und Bürger hier in Osnabrück. Und das, was woanders gelingt, kann auch in Osnabrück und wird auch in Osnabrück gelingen. Und so wäre es eigentlich schön, wenn die CDU hier mitgehen würde. Bei der FDP erwarte ich das gar nicht, das will ich hier ganz deutlich sagen. Aber es wäre schön, nur Herr Kalte, Sie haben schon angedeutet, dass Sie da nicht mitgehen können. Dennoch sage ich noch, lasst uns ein Signal geben, gerade an die vielen Kulturschaffenden in dieser Region, die unbedingt ihre Arbeit fortsetzen müssen. Und wir sind nun mal in der Situation, dass wir das aus den normalen Haushaltsmitteln nicht mehr bringen können. Und diese Förderabgabe war ursprünglich mal von uns gedacht, obendrauf auf den Haushalt. Jetzt müssen wir schon sehen, dass wir überhaupt damit die laufenden Maßnahmen mit unterstützen können. Unsere touristischen Gäste in Osnabrück werden das sicherlich teilen und ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird, da bin ich fest von überzeugt. Und ich hoffe, dass die Hotellerie es verkraften wird, und sie wird es verkraften, wenn ein bisschen Verwaltungskram am Anfang damit verbunden ist. Es ist aber etwas, was Sie überall erleben
Kommen
werden.
Kommen Sie zum Städten. Schluss, bitte.
Es klappt. Und insofern hoffe ich, dass wir deutlich machen, über die unwillige Rentabilität werden die Hotellerie auch sehr viel erreichen, denn die vielen Übernachtungen zum Beispiel bei einem Schlossgarten
und bitte zum Schluss kommen.
Bringen das ein. Bitte.
Danke. Frau Strangmann oder Frau Bieritz, da sind ihr euch einig, eine von beiden.
Frau Behrens, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Haushalt zeigt deutlich, dass wir in einer sehr ernsten Lage sind, die es erforderlich macht, in sehr vielen Punkten zu sparen. Wir haben es uns alle nicht leicht gemacht, weil es oft schmerzhafte Einschritte sind. Aber bei allen haushalterischen Herausforderungen bin ich sehr froh, dass wir uns fraktionsübergreifend einig sind, dass wir bei der uns wichtigsten Zukunftsinvestition nicht sparen. Und damit meine ich die Kinder, Jugendlichen und in unserer Stadt und die hier lebenden Familien. Dieses gemeinsame Selbstverständnis ist sehr wichtig, denn diese Mittel, die wir hier im Haushalt einstellen, sind kein irgendwie nice to have oder nice to spend. Sie sind essentiell. Es zeigt sich, dass Kinder heutzutage unter vielfach psychischen Belastungen leiden. Das sagen uns alle Experten. Und deshalb brauchen wir langfristig vielfältige Unterstützungsleistungen. Vor 2 Jahren haben wir mit der Anpassung der Öffnungszeiten unserer Kitas eine für mich zunächst schwierige, aber mittelfristig doch sehr gute Lösung getroffen, weil wir damit den Familien, Kindern und Erzieherinnen wieder Verlässlichkeit dafür gesorgt haben, dass es verlässlich wird. Zeitgleich haben wir auch zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um die Attraktivität des Erzieherinnenberufes zu steigern. Diese Maßnahmen entfalten nun langsam, aber sehr spürbar ihre Wirkung. Wir haben noch einiges vor uns, aber die im Vergleich zu anderen Kommunen doch stabile und vor allem verlässliche Kita-Situation zeigt doch, was gelingen kann, wenn Politik und Verwaltung gemeinsam an einem Strang ziehen. Für die wirklich kooperative und lösungsorientierte Arbeitsweise der Verwaltung bei diesem Thema möchte ich an dieser Stelle meinen ganz großen Dank aussprechen. Wir werden im kommenden Jahr fast 75 Millionen Euro für Kitas und Familienbegleitung ausgeben, Tendenz steigend, weil Krippen- und Kita-Plätze ausgebaut werden und wir damit die angestrebte Versorgungsquote dann nahezu erreichen. Das ist zukunftsweisend, sozial gerecht und verbessert die Chancengerechtigkeit. Dieser Haushalt berücksichtigt nicht nur unsere kleinsten Mitbürger, sondern nimmt auch die Schulkinder und Jugendlichen in den Blick. Fast 600.000 Euro werden hierfür in den kommenden Jahr für freiwillige Leistungen ausgegeben. Dazu gehören zum Beispiel die Jugendkulturtage, die im kommenden Jahr im Mai wieder stattfinden werden, wo junge Menschen für junge Menschen ein 3-wöchiges Kulturprogramm auf die Beine stellen. Oder dazu zählen auch Projekte wie Welcome oder das, was wir demnächst beschließen über die, was wir gleich wie ein Babylotsen-Projekt, wo Eltern direkt nach der Geburt ihrer Kinder unterstützt werden. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug von Projekten und ich könnte noch zahlreiche andere Projekte nennen.
Aber die Zeit geht zu Ende.
Ja. Die unsere Kinder, Jugendlichen und Familien stärken. Mit diesem Haushalt stärken wir die Familienbildungsstätten, die Jugendzentren, den Kinderschutzbund und halten soziale Angebote auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist eine wirklich gute Nachricht für die jungen Menschen dieser Stadt. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Herr Bosche, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. In den letzten Wochen haben wir alle hier unsere grauen Zellen auf Hochtouren gebracht. Wir haben diskutiert, wir haben debattiert und manchmal sogar die Köpfe zusammengestoßen, aber das zum Glück nur im übertragenen Sinne. Mein aufrichtiger Dank gilt daher allen Beteiligten von der Verwaltung bis zur Politik und an die anderen Fraktionen. Alle Beteiligten haben bewiesen, dass wir trotz unterschiedlicher Meinungen gemeinsam an einem Strang ziehen können, wenn es um das Wohl der Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger geht. Ich freue mich außerordentlich, dass unser Antrag der CDU-Ratsfraktion zur Sanierung und Neuerrichtung von Sportanlagen in Osnabrück parteiübergreifend so großen Anklang findet. Es zeigt, dass wir trotz Schlagzeilen zu löchriger Defensive und löchriger Devisen positiv bleiben und nicht an der Lebensqualität unserer Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger sparen wollen. Besonders die sportliche Freizeitgestaltung wollen wir auf Vordermann bringen, sozusagen unser kommunales Fitnessprogramm. Nach den grandiosen Erfolgen bei Olympia mit Gold für unsere 3x3 Basketballdamen, die bewiesen haben, dass man auch auf kleinem Raum Großes erreichen kann, wollen wir nun auch unsere lokale Sportinfrastruktur auf Goldmedaillenniveau bringen. Dazu gehören unter anderem die Sanierung der Basketballplätze, damit unsere zukünftigen Olympioniken nicht über Schlaglöcher stolpern, die Auffrischung der Beachvolleyballanlagen für alle, die vom Karibikurlaub träumen, aber in Osnabrück bleiben, Soccer Cages und Calisthenics-Bereiche, wie sie zum Beispiel am Willy-Brandt-Platz sogar in den Wintermonaten sehr gut angenommen werden, Tischtennisplatten für alle, die ihre Hand-Augen-Koordination trainieren wollen und vielleicht sogar eine Paddle-Tennis-Anlage für alle, die sowohl den Reiz des Tennis als auch die Dynamik des Squash in einem Spiel erleben möchten. Denn wir sind uns einig, Sport ist nicht nur Mord, sondern ein Jungbrunnen für Körper und Geist. Es ist quasi unser natürliches Anti-Aging-Programm und eine Gesundheitsvorsorge, die sogar Spaß macht. Aber Sport kann auch viel mehr. Es dient als soziales Bindemittel, es bringt Menschen zusammen, egal ob jung oder alt, Einheimische oder Zugezogene. Es ist wie ein Zaubertrank, der Integration und Teamgeist fördert. Sport dient der Persönlichkeitsentwicklung. Wer regelmäßig Sport treibt, lernt nicht nur seinen Körper besser kennen, sondern auch sich selbst. Es ist wie ein Selbstentdeckungsseminar, nur kostenlos und mit deutlich mehr Schweiß. Sogenannte Multifunktionsplätze sind wahre Wunder der modernen Stadtplanung. Sie sind wie ein Schweizer Taschenmesser des Sports, kompakt, vielseitig und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Unser Ziel ist es, diese sportlichen Möglichkeiten für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker zugänglich zu machen wie den nächsten Bäcker. Denn eine Stadt, in der man an jeder Ecke Sport treiben kann, ist nicht nur attraktiver, sondern auch gesünder. Aus all diesen Gründen war es uns als CDU-Ratsfraktion besonders wichtig, im Breitensport ein Zeichen zu setzen. Denn am Ende profitieren wir alle davon, sei es durch niedrigere Gesundheitskosten, eine lebendigere Stadt oder einfach durch mehr Spaß im Leben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, denn gemeinsam bringen wir Osnabrück nun in Bewegung. Und wer weiß, vielleicht lassen wir unsere Köpfe nach den nächsten Haushaltsverhandlungen ja bei einem stadtweiten Paddle-Tennis-Turnier auskühlen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herr Spreen, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen, in den vergangenen Jahren haben wir sportlich viel bewegt, nicht nur beim VfL, sondern auch in den vielen anderen Stadtteilen abseits des Schinkels. Und es ist auch wichtig, dass wir dabei alle Stadtteile in den Blick nehmen und nicht nur Pier. Wir haben kräftig in die Sportinfrastruktur investiert und werden dies auch weiterhin tun. Ob in neue Sporthallen, Sanierung von Sportanlagen oder andere Zuschüsse für Vereine. Investitionen in den Breitensport sind uns wichtig. Diese Investitionen sind wichtig und richtig, denn Sport bedeutet mehr als Bewegung. Er steht für Gesundheit, Integration und Zusammenhalt. Daher begrüßen wir die geplanten Ausgaben für den Sport in diesem Haushalt ausdrücklich. Es ist gut, dass wir weiterhin Geld in die Hand nehmen und den Sport stärken. Aber nicht alles, was geplant war, stößt auf Zustimmung. Und hier komme ich zum Konsolidierungsvorschlag der Verwaltung, die Sportlerehrung abzuschaffen. Dieser Vorschlag ist für uns nicht nachvollziehbar. Die Sportlerehrung ist mehr als nur eine Feier. Sie ist zum einen Zeichen der Wertschätzung für die herausragende Leistung der Sportlerin und zum anderen Auszeichnung für die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen. Sie ist ein Dankeschön an das Ehrenamt, an Trainerinnen, an Betreuerinnen und all jene, die oft im Hintergrund unermüdlich arbeiten. Der Vorschlag ist ein Schlag ins Gesicht für die gesamte Osnabrücker Sportfamilie. Noch im August wurden Olympiasiegerinnen geehrt und als Aushängeschilder präsentiert. Klar, gibt natürlich auch gute Presse mit einer Olympiamedaille in der Hand. Aber sich wenige Monate später hinzustellen und als Sparmaßnahme diese Einsparung für junge Sportlerinnen einzufordern, ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Die Verwaltung schadet damit ihrer eigenen Glaubwürdigkeit. Die Abschaffung der Ehrung ist kontraproduktiv für das Engagement vieler Menschen in unserer Stadt. Und trotz dessen sehe ich uns für den Haushalt im kommenden Jahr gut gewappnet. Wir investieren nicht nur in den Profisport, sondern unterstützen massiv durch diverse Förderungen den Breitensport, das Ehrenamt und das Engagement der gesamten Osnabrücker Sportfamilie und schätzen am Ende ihre Arbeit wert mit dieser Sportlerin-Ehrung. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Spreen. Dann spricht jetzt Herr Altevogt, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Als ich im September als Nachrücker für Robert Seidler in den Rat der Stadt Osnabrück einzog, habe ich nicht geahnt, wie komplex und teilweise auch undurchsichtig kommunalpolitische Entscheidungsprozesse sein können. Besonders deutlich wurde mir dies bei den Haushaltsberatungen der letzten Woche. Was mich dabei am meisten überrascht und auch besorgt hat, ist die angespannte finanzielle Situation unserer Stadt. Ich bin sicher, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern, so wie mir vor wenigen Monaten, nicht bewusst ist, vor welchen großen finanziellen Herausforderungen wir als Kommune stehen. Steigende Personalkosten, notwendige Infrastruktur und wachsende soziale Aufgaben bei gleichzeitig sinkenden Gewerbesteuereinnahmen zwingen uns zu schwierigen Entscheidungen. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger ehrlich kommunizieren Große Investitionsprojekte sind derzeit nur unter erheblichen Anstrengungen zu stemmen. Ja, es wird an manchen Stellen gespart werden müssen und das wird nicht immer angenehm sein. Aber warum sind wir uns nicht einig, dass wir Gemeinschaftszentren als Keimzelle des gesellschaftlichen Zusammenhaltes brauchen? Stattdessen will die größte Fraktion im Stadtrat den Stadtteiltreff Alte Kasse schließen. Osnabrück muss Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren stärken, statt über Schließungen zu diskutieren. Als neues Ratsmitglied sehe ich es als meine Aufgabe an, für mehr Transparenz in der Kommunalpolitik zu sorgen und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Nur wenn wir die Menschen mitnehmen und ihnen die schwierige Haushaltslage ehrlich erklären, können wir in Zukunft auch Verständnis für notwendige Sparmaßnahmen hoffen. Vielen Dank.
Ja, danke. Frau Strangmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen. Die großen Investitionen im schulischen und sportlichen Bereich ist für die Grüne Ratsfraktion weiterhin ein positives Zeichen, dass hier eine Menge in Bewegung ist. Die regelmäßigen Statusberichte der Baumaßnahmen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber dabei vergessen wir nicht, dass diese Fortschritte vor dem Hintergrund einer angespannten kommunalen Haushaltslage stattfinden. Daher bekräftigen wir noch einmal die laufenden Investitionen in die Infrastruktur unserer Oberschulen und begleiten diese auch weiterhin. Die Anne Frank und die Montessori-Schule sind seit Jahren ein Sanierungsfall und baulich auch nicht mehr zeitgemäß. Wir beauftragen heute die Verwaltung, die Realisierung eines modernen Förderschulcampuses in Form von Lernhäusern am Friedensweg auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie umzusetzen. Das ist für uns ein Grund zur Freude. Weiterhin ist uns für uns ein Grund zur Freude, die Einrichtung oder vielmehr die, das Schulbudget, das neu berechnet wird und für die Grundschulen erstmalig vorrangig vorgezogen wird. Die Grundschulen, die einen besonderen Förderbedarf haben, dass das auch weiterhin berücksichtigt wird. In diesem Haushalt legen wir auch einen Fokus auf die berufsbildenden Schulen, das ist auch schon benannt worden, mit einem Sonderbudget von 500.000 Euro für kurzfristige Sanierungsmaßnahmen. Bei unserem Besuch vor Ort haben wir den Sanierungsbedarf deutlich gesehen. Die Frage bleibt, wie können wir sicherstellen, dass diese Investitionen nicht nur für kurzfristige Lösungen sind, sondern nachhaltige Verbesserungen für unsere Schulen darstellen. Ein weiterer wichtigerer Punkt ist die Unterstützung für die Ausweitung des schulischen Mobilitätsmanagement an unseren Grundschulen. Wir setzen uns dafür ein, dass die SchülerInnen sicher und umweltfreundlich zur Schule gelangen können. Unser Ziel ist es, die selbstständige Mobilität der Kinder zu fördern. Darüber hinaus werden wir unsere Unterstützung für außerschulische Akteure wie den Verein Solidarisches Osnabrück fortsetzen. Projekte wie die Deutschförderung für Grundschulkinder sind uns wichtig. Und wo es alternative Finanzierungsmöglichkeiten gibt, wie bei Bailu und Du und den Respektcoaches, werden wir genau hinschauen und gezielt weiterhin unterstützen.
Frau Strangmann, dann gucken Sie auf die Zeit.
Im Zeichen des Sports, das kommt jetzt leider zu kurz, halten wir die Zuschüsse auf dem Niveau des Vorjahres und wir setzen auf den Sportentwicklungsplan, der sicherlich für die Stadt Osnabrück eine große Bereicherung ist. Und ich danke Timo Spreen, dass die Sportlerehrung nochmal so vehement verteidigt wurde. Vielen Dank dafür.
Herr Niemann, bitte.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, geschätzte Kollegen. Ein gepflegtes, sauberes Stadtbild ist Wunsch von vielen. Ich finde Voraussetzung für eine lebenswerte Stadt. Für eine definierte Grundsauberkeit auf den stadteigenen Flächen zu sorgen, ist Aufgabe des Osnabrücker Servicebetriebs. Hier hilft nicht nur die Digitalisierung, die ohnehin knappen Personalressourcen effektiv einzusetzen. Hier hilft auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren in der Stadt und dem OSB. Wann und wo, welche Veranstaltung wie viel mehr Menge an Müll produziert, um aufwandbezogen mehr Mitarbeitenden einzusetzen. Besser wäre allerdings Veranstaltungen, wo gar kein Mehrwegprodukt angeboten wird. EMSOS ist auch ein wichtiges Kommunikationsmittel, wo kein Wegwerfprodukt angeboten wird. Habt ihr was anderes erwartet?
Nein.
EMSOS ist auch ein wichtiges Kommunikationsmittel, wo einzelne Bürger die Möglichkeit haben, auf Missstände hinzuweisen. In diesem Jahr wurde begonnen, mit dem Schippen der Mülltonnen die Tourenplanung der Müllabfuhr zu digitalisieren. In der Straßenreinigung ist diese Digitalisierung schon weiter vorangeschritten, sodass zu erkennen war, dass zu einigen Spitzenlasten 2 Kehrmaschinen fehlten. Zudem fehlt Personal, diese Kehrmaschinen zu bedienen. In diesem Haushalt beschließen wir jetzt, dass 2 Kehrmaschinen nicht über Zollauktion verkauft werden, sondern im Fahrzeugbestand des USB verbleiben. Zusätzlich werden 2 Personalstellen als Kraftfahrer freigegeben. Jetzt besteht die Hoffnung, dass im Herbst zur Laubzeit diese Steller beseitigt werden kann. Zusätzlich kann man davon ausgehen, dass die Wildwuchs auf Radwegen und auf Bordsteinrinnen in wachstumsstarken Zeiten schneller beseitigt wird. Mehr Ausgaben auf der einen Seite beinhalten auch Einsparungen auf der anderen Seite durchzusetzen. Die Einsparungsvorschläge aus dem Servicebetrieb wurden aber in vielen Teilen nur teilweise oder gar nicht umgesetzt. Massive Einsparungen wird es allerdings für die Hundebeutel-Gassi-Station geben. Eine nicht kommunale Aufgabe, die in der Eigenverantwortung der jeweiligen Nutzer gelegt wird. Hier wird der Service stark eingeschränkt und die Nutzer dieser 200 Stationen können demnächst an den 18 Grünabfallplätzen die roten Beutel in begrenzter Zahl in Empfang nehmen. 53% der Gesamtkosten im USB sind dem Personalaufwand zuzuschreiben. Diese, aber auch die Anschaffung von neuen Maschinen und die Unterhaltung von Gebäudeteilen unterliegen einer stetigen Kostensteigerung. Zudem kommt, dass der USB in den letzten 10 Jahren 40 Hektar zusätzliche Fläche zur Unterhaltung übernommen hat. Wir werden uns auf Dauer auf erhebliche Kostensteigerungen einstellen müssen. Oder wollen wir unsere Ansprüche gegenüber dem Dienstleister USB absenken? Hier kann ich erstmal nur Dank an die Mitarbeitenden für ihren Einsatz bei Wind und Wetter für die Stadt Osnabrück, für unsere Bürger
Niemand, die Zeit ausgeben. Ist rum.
Herzlichen Dank. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel angeführt, wie Einsparungen aussehen können, aber das schenken wir uns für einen Aufschluss.
Ja, herzlichen Dank. Herr Henning, bitte.
Ja, vielleicht soll ich das endlich mal lernen. Wir haben ja heute schon viel über Haushaltsvolumen gehört. Wir haben gehört, 900 Millionen macht der Gesamthaushalt auf der Aufwandsseite aus. Ich will heute mal über die 172 Millionen Personalaufwendungen sprechen. Wir haben nämlich 172 Millionen. Dahinter verbergen sich aber, und deswegen habe ich mitunter immer mal den Eindruck bei diesen Haushaltsberatungen, man sieht da nicht so sehr das Personal, sondern man redet immer über Personalsteigerung, man redet über inflationäre Personalkostenentwicklung und dergleichen mehr. Ich sage in erster Linie erstmal, das sind 3200 Menschen bei der Stadt Osnabrück, die eine wichtige Arbeit leisten für die Bürgerschaft hier, für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt Osnabrück. Und die letzten jetzt auch unsere Ratsbeschlüsse umsetzen müssen und wollen. Und ich glaube, wir haben es da mit einer sehr engagierten Mitarbeiterschaft zu tun. Und von daher darf ich, glaube ich, im Namen des gesamten Ausschusses als Personalausschussvorsitzender auch mal den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für die geleistete Arbeit danken. Insbesondere auch den Personalratsvorsitzenden des Gesamtpersonalrats, die wir da alle im Ausschuss sitzen haben. Und wir diskutieren da immer sehr munter über die ganzen Personalfragestellungen. Ja, vielen Dank. Diese 172 Millionen möchte ich auch insofern relativieren, als es gerade mal 19% der gesamten Aufwendung von 900 Millionen sind. Und die viel gelobten privaten Unternehmen sind da häufig schlechter. Wir haben hier mit einer Personalquote von 19%, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis, auch wenn das immer anders dargestellt wird. Im Übrigen, wenn man die 172 Millionen mal aufdröselt in einer gewissen Art und Weise, zum Beispiel, da sind darin enthalten, oder die Steigerung, ich will mal über die Steigerung sprechen, gegenüber 2024 haben wir jetzt 12 Millionen gegen Mehrkosten im Jahre 25. Darin aber sind enthalten 2 Millionen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, die rein rechnerisch anfallen. Außerdem sind 7,3 Millionen Tariferhöhungen da drin und es sind am Ende dann noch 3,2 Millionen echte Personalsteigerungen durch mehr Personal. Wobei man sagen muss, das sind die Planzahlen und erwartungsgemäß und dass er leider in Zeiten des Fachkräftemangels heute durchaus eine bittere Realität werden viele Planstellen durch Langzeiterkrankungen oder auch durch verzögerte Wiederbesetzung, weil man das Personal bei Stellenausschreibungen gar nicht findet, verspätet besetzt, sodass ich gar nicht mal glaube, dass wir diese 3 Millionen mehr Personalkosten am Ende dann auch wirklich ausgeben, sondern da wird sich einiges noch nach unten korrigieren lassen. Wir haben eine Neuerung im Personalhaushalt. Das sind die 77 Stellen des Stellenpools. Da geht es um Bilanzklarheit und Bilanzwahrheit, will ich auch mal sagen. Das sind im Grunde genommen unbefristete Kräfte, die bei der Stadt schon lange beschäftigt sind, die auch sozusagen schon auf unserer Payroll stehen, die jetzt auch schon jahrelang bezahlt werden, die jetzt aber im die als Stellenpool sozusagen im Stellenplan jetzt auch entsprechend ausgewiesen werden, damit wir das nachvollziehen können, wo die Leute überall beschäftigt sind. Das dient also der Klarheit und der Beratung im Ausschuss. Ich will auf 2 Schwerpunkte des Personalausschusses oder des Personalhaushaltes
noch 10 Sekunden
nochmal hinweisen. Das ist zum einen die 3 Stellen in der Digitalisierung, die wichtig sind. Wir wollen ja die Digitalisierung, um auch irgendwann mal eine Digitalisierungsrendite zu erzielen, hier voranbringen. Und natürlich der Fachbereich Bürger und Ordnung, wo es ungefähr um 6,85 Vollzeiteinheiten im Bereich des Ausländerbehörde geht, wo es um die Verbesserung der Qualität dieser Behörde geht. Und ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Es sind wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir dort vor Ort einstellen und mitfinanzieren. Letzte Bemerkung, Herr Vorsitzender, ein Ausblick ins Jahr 2026. Wir stellen 36 Auszubildende und 8 Anwärter bei der Stadtverwaltung. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Das kann sich sehen lassen für 2,7 Millionen. Das ist nämlich eine Investition in unsere Zukunft. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung und wir sind dann nicht ganz am Ende der 2 Stunden, aber ich habe ja anfangs auch gesagt, wir müssen es nicht zwingend ausfüllen. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Finger sich heben, deswegen würde ich jetzt dann als letzten Redner Herrn Barius das Wort geben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich wollte zunächst dem Rat meinen Riesenrespekt zum Ausdruck bringen. Ich finde, dass sich hier eine Menge Mut zusammenstellt, denn wenn man auf den Haushalt guckt und wie wir damit umgehen, dann kann man schon sagen, dass hier ist eine Menge verzweifelter Entschlossenheit im Raum, aber es ist insbesondere Entschlossenheit. Wir lassen uns von der Verzweiflung nicht verdrießen. Ich gehöre jetzt zu den Dienstältesten, deswegen glaube ich, kann ich das durchaus beurteilen. So eine schwierige Haushaltssituation haben wir noch nie gehabt. Aber wir stellen uns dieser Herausforderung und wir machen das deswegen, weil wir diese Stadt nicht aufgeben wollen. Weil wir wissen, dass wenn wir hier anfangen zu sparen an der Infrastruktur, wenn wir hier bei Kitas, bei der Bildung, bei den Schulen, beim Krankenhaus und so weiter, wenn wir da anfangen wirklich zu sparen, und das gilt selbstverständlich auch für die Gemeinschaftseinrichtungen, da wollen wir als größte Gruppe hier im Rat natürlich nicht ran. Dann hauen wir die Infrastruktur kaputt und damit die Basis, auf der wir leben. Denn, das hat der Kalte schon richtig gesagt, wir müssen uns auch immer bei denen bedanken, die hier Werte schaffen in dieser Stadt und Steuern zahlen. Das sind Unternehmen, das sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das können die aber nur, wenn die eine gute Infrastruktur haben und Voraussetzungen dafür finden. Wenn Sie heute mit Unternehmen in Osnabrück sprechen, dann kommt als erstes das Problem der Kita-Versorgung. Dann kommt als zweites die Situation, was die Verkehrsinfrastruktur angeht. Dann kommt als drittes die Situation in den Schulen. Genau die Themen, die uns auch umtreiben. Und deswegen ist es richtig. Deswegen ist es aber auch richtig, dass wir uns wehren. Und ich fand den Fingerzeig nach Bund und Land schon nicht völlig verkehrt, Herr Keite. Ich muss allerdings sagen, gerade wenn wir über Krankenhaus reden, dann kann man ja nur sagen, zum Glück hat die CDU noch nicht Verantwortung. Denn wenn die CDU im Bundesrat entschieden hätte, hätten wir jetzt keine Krankenhausreform, die uns wenigstens Licht am Horizont gibt, dass das Defizit in den städtischen Kliniken endlich beendet werden kann. Das ist keine verantwortliche Haltung. Und wenn ich dann daran denke, dass die CDU dafür gesorgt hat, was ich inhaltlich richtig finde, dass wir Krippenpflicht haben in Deutschland, dass wir, das ist ja eine Entscheidung gewesen von CDU, SPD, der Großen Koalition, dass wir Ganztagsschulpflicht jetzt haben für alle Grundschulen. Ist das richtig? Nur bezahlt haben sie es nicht. Also Ihr Appell nach Konnexität. Und ich gehe ja davon aus, dass die CDU womöglich an der nächsten Bundesregierung beteiligt ist. Würde ich sagen, nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Womöglich. Ja, ich weiß, einige vergeben schon Ministerämter. Ich wäre da vorsichtig. Aber das seid ja zum Glück nicht ihr. Also nutzt eure Chancen. Redet mit den Leuten mal in Berlin. Wir müssen alle, und ich finde es auch Ausdruck der Verzweiflung, wenn die Antwort vom Land ist, wir geben zwar so viel für die Kitas wie noch nie zuvor.
Herr Bajos, noch 10 Sekunden.
Ja, wie noch nie zuvor, aber mehr können wir auch nicht geben, das ist auch so und auch der Bund. Wir müssen also in der nächsten Bundesregierung insgesamt das Tischtuch größer machen. Es hat keinen Sinn, wenn alle von drei Seiten daran ziehen. Es muss mehr staatliche Einnahmen her, sonst wird das nicht funktionieren. Und die CDU hat ja längst in allen Ländern gesagt, die Schuldenbremse wird fallen. Aber ich glaube, wir brauchen noch viel mehr. Diejenigen, die in diesem Land nicht arbeiten, die zahlen auch keine Steuern.
Herr Bajos.
Das sind nicht die Bürgergeldempfänger, gegen die aus ihren Reihen regelmäßig gelästert wird, sondern es sind diejenigen, die ja riesen Erbschaften bekommen. Ja, auch das ist ein Thema, an das man endlich ran muss.
Kommen Sie
meine
bitte
Damen
zum
und Herren,
Ende
noch mal am Ende meinen riesen Respekt dafür. Aber es hilft auch nicht, wenn man den Finger einfach nur auf andere zeigt. Man muss auch liefern. Und da werden wir in den nächsten Wochen spannende Debatten erleben. Vielen Dank.
So, ich danke allen für die konstruktive Debatte. Ja, muss man so sagen. Wer diesem Haushalt in Gänze dann zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? FDP, UWG und Linke. Gibt es Enthaltungen? Dann ist das mit überwältigender Mehrheit angenommen und ich darf mich für die gute Debatte und die disziplinierte Vorgehensweise jetzt hier beraten und ein bisschen entschuldigen, dass an der einen oder anderen Stelle gehakt hat.